Ja, es gibt verschiedene Institutionen, Organisationen, Stiftungen in Deutschland, die es sich zur Aufgabe gesetzt haben, den letzten Wunsch sterbender Menschen, wenn es möglich ist, zu verwirklichen. Man nennt es den Wünschewagen. Das ist ein Wagen, der sieht aus ähnlich wie die Krankenwegen, die dann die Menschen besuchen oder irgendwo hinfahren. Und es gibt so eine Webseite, die heißt Ein letzter Wunsch, und dort heißt es so: Um beruhigt und zufrieden auf den eigenen Lebensweg zurückblicken zu können, wünschen viele Menschen noch einmal zu erleben, was sie stets erfüllt hat, oder zu tun, was sie sich schon lange gewünscht haben. Die Erfüllung eines letzten Wunsches bedeutet, Leben zu erleben. Ich persönlich, ich finde es sehr schön, dass man ja nochmal einen Wunsch erfüllen möchte, sterbenden Menschen, dass es Menschen gibt, die sich auch diese Aufgabe gesetzt haben. Aber ich habe mich gefragt, was wünschen denn Menschen, wenn sie einen letzten Wunsch haben? Ich meine, dann wünscht man sich doch nicht nochmal eine Tasse Kaffee oder so, sondern es ist ja etwas, ja, wo man sich sehnt danach, ein großer Wunsch, vielleicht der größte, der wichtigste Wunsch, wenn es irgendwie möglich ist, das zu erleben. Und ich habe mal so geschaut, was Menschen so wünschen, wenn sie wissen, es ist ihr letzter. Und da war zum Beispiel eine Frau, die hat ihr Leben lang sich ein Pferd gewünscht, aber es wäre ihr nicht vergönnt. Und nun wünschte sie sich, einmal ein Pferd streicheln und füttern zu können, vielleicht sogar mal auf einem zu sitzen. Und dieser Wunsch wurde ihr erfüllt. Es gab einen glühenden Fußballfan, der wünschte sich, noch einmal im Fußballstadion sein zu können. Und da gab es zwei andere, die haben sich gewünscht, ein einziges Mal wenigstens im Hamburger Hafen bei einem Live-Konzert dabei zu sein. Und diese Wünsche wurden den Menschen erfüllt. Und wie ich schon sagte, es ist wirklich lobenswert, dass es Menschen gibt, die sich darum kümmern. Und es sind auch schöne Wünsche vielleicht, aber es hieß, die Erfüllung eines letzten Wunsches bedeutet, Leben zu erleben. Aber danach kommt nun mal doch der Tod. Und die Frage ist, das, was man sich so zum Schluss noch gewünscht hat, was man noch mal erlebt hat, dient es jetzt, hat es dazu gedient, dass ein Mensch in seiner Seele erfüllt wurde, dass er diese Gewissheit erhalten hat, ja, ich gehe heim zum Heiland? Oder ist man innerlich trotzdem leer geblieben? Und ich habe mich gefragt, was würden wir uns wünschen, wenn wir einen großen Wunsch frei äußern dürften? Was wäre unser wichtigster Wunsch? Was bewegt unsere Herzen? Was geht in uns so vor, wenn wir sozusagen noch einen Wunsch frei hätten? Würden wir uns vielleicht wünschen, einen guten Schulabschluss? Würden wir uns vielleicht wünschen, dass man uns eine Gehaltserhöhung anbietet oder einen hohen Posten im Unternehmen? Oder einfach viel Geld? Ist doch so viel, so schön, wenn man viel Geld hat, keine Sorgen mehr. Oder würden wir vielleicht ganz selbstlos für andere etwas wünschen, dass wir vielleicht für unsere Kinder etwas wünschen, dass sie mal ein gutes Leben haben? Hätten wir vielleicht ganz andere Werte, die uns wichtig wären? Dass wir sagen, wir möchten irgendwie bei allen beliebt sein? Oder sind wir vielleicht krank und würden uns wünschen, gesund zu werden? Oder haben ein schweres Leben und würden uns wünschen, es leichter zu haben? Was würden wir vorbringen, wenn wir einen Wunsch äußern dürften? Ich habe die Botschaft überschrieben mit den Worten, dein größter Wunsch. und möchte dazu lesen aus Psalm 27, den vierten Vers. Psalm 27, Vers 4, ein Psalm Davids, und er sagt so: Eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern, dass ich im Hause des Herrn bleiben möge mein Leben lang, zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. David hatte einen Wunsch, den viele Menschen nicht verstehen. Was wünscht sich denn David da als größten Wunsch? Man würde es belächeln, die Nase drüber rümpfen. Es gibt doch so viele andere Sachen, die man sich wünschen könnte, die viel wertvoller sind, mit denen man viel mehr anfangen kann. Eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Haus des Herrn bleiben möge mein Leben lang. David, er hat kein leichtes Leben gehabt. Und wenn wir gerade diesen Psalm 27 lesen, ich will nur ein paar Verse kurz lesen, Vers 2 bis 3, wenn Übeltäter mir nahen, um mein Fleisch zu fressen, meine Widersacher und Feinde, so müssen sie straucheln und fallen. Selbst wenn ein Heer sich gegen mich lagert, so fürchtet mein Herz sich dennoch nicht. Wenn sich Krieg gegen mich erhebt, so bin ich auch dabei getrost. Oder Vers 12, gib mich nicht preis der Gier meiner Feinde, denn falsche Zeugen sind gegen mich aufgestanden und stoßen Drohungen aus. In dieser Lage war David. Was würden wir in so einer Lage wünschen uns? Dass wir von diesen bösen Menschen befreit werden? Dass Gott sie bestrafen möge? Dass er uns aus dieser Lage, aus diesen Kämpfen und Anfechtungen herausholt? Was wünscht sich David in dieser ganzen Lage? Eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern, dass ich im Haus des Herrn bleiben möge mein Leben lang. Einen einzigen Wunsch, mehr wünschte er sich nicht, das erfüllte sein Herz, danach ging sein ganzes Trachten, eine einzige Bitte. Die Basisbibel sagt so: Ich habe eine einzige Bitte an den Herrn, eine einzige. Nichts anderes wünsche ich mir. Er wollte so gern bleiben im Haus Gottes, nicht für eine Stunde, nicht für einen Tag, nicht für ein Jahr, sondern sein Leben lang wollte er hier bleiben. Was dadurch, dass er sagt, dass er bleiben wollte, das zeigt auch, er war gerade dort. Und das, was er hier sah und erlebte, das erfüllte sein Herz, sodass er diesen Wunsch hatte: Hier möchte ich so gern bleiben, im Haus des Herrn. Er wollte nicht nur ein Besucher sein, ein Fremdling, der kommt und wieder gehen muss, sondern hier wollte er bleiben, hier wollte er wohnen, dass das sein Zuhause wäre. Es ist gut, wenn man erkennen kann, was für einen Wunsch man tief in sich hat und es auch so formulieren kann, in Worte ausdrücken kann. Aber es ist auch wichtig, dass man sie an der rechten Stelle vorbringt. Und David, er hat es nicht den Priestern dort und den Leviten gesagt, ja, hier gefällt es mir und hier würde ich gern bleiben wollen, sodass sie ihm auf die Schulter klopfen: David, hast einen schönen Wunsch. Hat es auch nicht den ganzen Besuchern erzählt, wie gern er doch hier ist. Damit sie gedacht hätten, der David, der ist doch so eifrig. David, er wusste, das ist eine Bitte, die ich nur Gott vortragen kann. Weil nur er diese Bitte mir erfüllen kann. Da können keine Eltern irgendwas tun. Ja, nicht mal der hohe Priester selbst hätte hier irgendetwas tun können. Er bringt es vor Gott, eins bitte ich vom Herrn, das ich so gern hätte. Hier wollte er bleiben und er wusste um den großen Gott, der ihn liebt, der ihn hört und der auch seine Bitte erfüllen könnte, das Gelingen dazu gibt. Eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern, dass ich im Haus des Herrn bleiben möge, mein Leben lang. Wo verbringen wir denn gern unsere Zeit? Wo würden wir denn gerne unser Leben verbringen? Wenn wir unsere Augen jetzt schließen, vielleicht sehen wir einen See in den Bergen. Es ist ruhig, schön, die Wälder. Oder hören wir vielleicht das Rauschen des Meeres, fühlen die warme Sonne. Wo würden wir gern unser Leben verbringen wollen? Vielleicht immer auf Reisen, immer unterwegs, immer irgendwo anders. David hatte so das Sehnen, ich möchte im Haus des Herrn bleiben, mein Leben lang. Was ist denn mit Haus Gottes gemeint? Wir denken an den Tempel in Jerusalem, aber der stand ja noch gar nicht. Es war David, der die Vorbereitungen getroffen hatte. Es war ja sein Sohn Salomo, der den Tempel baute. Aber hier spricht David von der Stiftshütte. Und Gott selbst hatte ja Mose einen Auftrag gegeben, sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Also Gott hat diese Stiftshütte, später dann auch den Tempel, als seinen Ort oder als den Ort genannt, wo er immer sein wollte, wo er wohnen wollte, bleiben wollte unter dem Volk. Hier war der Ort, wo man ihn anbeten konnte, wo man ihn finden konnte, wo man sich versammeln konnte. Und das war der Ort, wo der Hohepriester einmal im Jahr am Versöhnungstag, am Yom Kippur, in das Allerheiligste ging, um Sühnung für das Volk zu erwirken. Und wir wissen alle darum, dass Jerusalem und der Tempel zerstört wurde. Und darum haben auch die Juden heute ein riesengroßes Problem. Weil der Ort, wo sie meinten, auch Vergebung empfangen zu können und Gott zu begegnen, der existiert nicht mehr. Und ich weiß von Juden, habe ich schon gehört selber, die wirklich ernst ihren Glauben ausleben wollen, die sind verzweifelt, weil sie nicht wissen, wohin sie mit ihren Sünden sollen. Der Tempel ist zerstört. Nun, die Stiftshütte, die nach Gottes Anweisung gebaut wurde, diente als alttestamentliches Schattenbild auf etwas, was zukünftig sein sollte. Und so schreibt auch der Hebräerbriefschreiber Kapitel 8, Vers 5, wir haben das in der Einleitung gelesen bekommen, diese dienen einem Abbild und Schatten des Himmlischen gemäß der göttlichen Weisung, die Mose erhielt, als er die Stiftshütte anfertigen sollte. Achte darauf, heißt es nämlich, dass du alles nach dem Vorbild machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Ja, auf was ist es denn ein Abbild, ein Schattenbild? Vielleicht auf den Tempel, den Salomo dann baute? Oder vielleicht auf den Tempel, den Herodes baute, der ja zur Zeit Jesu stand? Ein gewaltiger Bau, wir können uns das gar nicht vorstellen, wie groß der war. Imposant, und die Besucher Jerusalems, die waren fasziniert, als sie den Tempel sahen. Und die Juden, wir sehen es immer wieder in der Schrift, auch die Pharisäer, die waren stolz auf diesen Tempel, auf diesen Bau. Haben ja Jesus auch gesagt, schau dir mal diesen Tempel an. Als das Volk und die Schriftgelehrten und die Ältesten gegen Stephanus aufgewiegelt wurden, weil er voll Glaubens und Kraft war, weil er Zeichen und Wunder tat und Gottes Wort verkündigte, wurde er vor den Sanhedrin gezerrt, also den Hohen Rat, und wurde dort der Gotteslästerung angeklagt. Und Stephanus erkannte, dass sein Leben zu Ende geht. Und er sah jetzt hier die letzte Möglichkeit, noch einmal von seinem Erlöser zu zeugen. Und er hatte durch den Heiligen Geist diese Erkenntnis bekommen, auch über die alten Schriften, wie alles auf Jesus hindeutete. Und dann sagt in Apostelgeschichte 7, die Verse 44 bis 49, das Zelt des Zeugnisses, also das ist die Stiftshütte, war in der Mitte unserer Väter in der Wüste, so wie der, welcher mit Mose redete, es zu machen befahl, nach dem Vorbild, das er gesehen hatte. Dieses brachte noch unsere Väter, wie sie es empfangen hatten, mit Josua in das Land, als es von den Heiden in Besitz nahmen, die Gott vor dem Angesicht unserer Väter vertrieb, bis zu den Tagen Davids. Dieser, also David, fand Gnade vor Gott und bat, ob er für den Gott Jakobs eine Wohnung finden dürfe. Salomo aber erbaute ihm ein Haus. Doch der Höchste wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Wie der Prophet spricht, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel für meine Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir bauen, spricht der Herr, oder wo ist der Ort, an dem ich ruhen soll? Der Höchste, er wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Und Gott fragt, was für ein Haus wollt ihr mir bauen? Und wenn Gott zur Zeit der Wüstenwanderung, der Richterzeit in der Stiftshütte wohnte und später auch im Tempel, so ist es eigentlich so, und Menschen verspürten das auch schon vorher, dass Gott nicht an einen Ort gebunden ist. Und davon lesen wir zum Beispiel im 1. Mose 28, die Verse 16 bis 17. Da geht es um Jakob, wie er diesen Traum hat von dieser Himmelsleiter. Dann heißt es so, als nun Jakob von seinem Schlaf erwachte, sprach er, wahrlich, der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach, wie furchtgebietend ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als das Haus Gottes. Und dies ist die Pforte des Himmels. Also Jakob unter freiem Himmel, an einem Ort, er hatte da geschlafen, er hatte da einen Traum und er spürte, hier ist Gott gegenwärtig, hier redet Gott und er sagt, hier ist nichts anderes als das Haus Gottes. Hier stand kein Zelt, kein Stein auf dem anderen. Hier ist Haus Gottes. Also wir sehen, Haus Gottes ist nicht örtlich gebunden. Das gilt auch für dieses Haus, in dem wir uns befinden. Es ist schön, wenn wir einen Ort haben, wo wir uns versammeln können, wo wir unsere Gottesdienste halten können, wo wir singen können, wo wir gemeinsam beten können, uns ermutigen können, wo wir Gottes Wort hören können. Aber das macht dieses Haus nicht zum Haus Gottes. Es gibt viele Orte, wo das so ist. Schönere Gebäude, viel imposantere und größere. Es kommt auch nicht drauf an, was außen drauf steht. Auch nicht, was man von sich behauptet. Haus Gottes ist da, wo Gott ist. Und wenn wir spüren, Gott ist hier, wir erleben Gott hier. Hier redet Gott zu meiner Seele. Hier erlebe ich Gott. Ich sehe sein Wirken hier. Ich spüre, Gott ist hier. Nur dann ist dieses Haus wirklich Haus Gottes. Gottes Haus ist überall, wo Gott ist, wo er wirkt, wo er redet. Wie schön, wenn es unser Zuhause sein kann. Wie schön, wenn es dieses Haus sein kann. Und Jakob, fern der Heimat, irgendwo auf dem Feld, hat er gespürt, hier ist Haus Gottes, hier ist Gott. Der Herr ist an diesem Ort, hier ist nichts anderes als das Haus Gottes. Und darauf bezieht sich auch Stephanus in seiner Rede. Ja, es gab eine Zeit, wo Gott die Anweisung gegeben hat, ihm ein Haus zu bauen, eine Stiftshütte, ein Tempel. Aber all das war ein Bild auf Zukünftiges, wo Gott eine göttliche Wahrheit zeigen wollte. Aber Gott ist nicht an einen Ort gebunden. Und seit Jesus Christus gestorben, auferstanden und gen Himmel gefahren ist, können wir überall mit Gott reden. Und jederzeit, jeder, wie herrlich. Und Stephanus, er sah das und diese Freude erfüllte ihn, diese Wahrheit. Und er konnte hier nicht still sein. Die Schriftgelehrten und Pharisäer, die hielten so viel auf diesen Tempel. Und er konnte sagen, was können wir Gott für ein Haus bauen? Es gibt kein Gebäude, das ihn irgendwie fassen könnte. Es kommt nicht auf irgendwelche Steine an. Der Himmel ist sein Haus. Salomo, nachdem er den Tempel gebaut hatte für Gott, empfand er selber und betet so, dass die Himmel und aller Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es denn dieses Haus tun, das ich dir gebaut habe? Sagt Salomo selber, der die Größe Gottes erkannte und sagt, was, jetzt habe ich einen Tempel gebaut. Wie könnte dieses Haus dich fassen? Als ob du da eingeschränkt wärst. Nun stellt sich die Frage, ja, was ist denn jetzt mit Haus Gottes gemeint? Wir sind nicht in der Lage, ein Haus zu bauen, das ihn fassen kann. Wir sind nicht in der Lage, ein Haus zu bauen, das seiner überhaupt würdig wäre. Niemand ist in der Lage dazu, keine Engel, niemand. Das bedeutet doch, dass nur Gott allein sich ein Haus bauen kann. Und wie schön, dass wir die Schrift haben. Ich möchte uns zwei Bibelstellen lesen oder vielleicht auch drei. Epheser 2, die Verse 19 bis 22. Da schreibt Paulus so: So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und Gäste ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Baum zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Oder in 2. Korinther 6, Vers 16, ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will er Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Also, die Bibelstellen sind klar, die zeigen, es geht hier nicht um ein Gebäude aus Holz oder Stein, sondern dieser Tempel ist aus Menschen gebaut, aus Seelen. Und dann ein Abschnitt, paar Verse aus Hebräer 3, dort die Verse 1 bis 6, Hebräer 3, 1 bis 6, daher, ihr heiligen Brüder, die ihr Anteil habt an der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und Hohenpriester unseres Bekenntnisses, Jesus Christus, welcher dem treu ist, der ihn eingesetzt hat, wie es auch Mose war in seinem ganzen Haus. Denn dieser ist größere Ehre wert geachtet worden als Mose, wie er doch der, welcher ein Haus gebaut hat, mehr Ehre hat als das Haus selbst. Denn jedes Haus wird von jemand gebaut, der aber alles gebaut hat, ist Gott. Auch Mose ist treu gewesen als Diener in seinem ganzen Haus zum Zeugnis dessen, was verkündigt werden sollte. Christus aber als Sohn über sein eigenes Haus. Und sein Haus sind wir, wenn wir die Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. zwei Sachen, die ich hier betonen möchte. Er sagt am Anfang, ihr heiligen Brüder. Und dann sagt er zum Schluss, sein Haus sind wir. Also, es wird klar, das Haus Gottes ist aus Menschen gebaut, aber nicht aus irgendwelchen. Dass man sich einfach da melden könnte und sagen könnte, ich will dazugehören und ich gehöre dazu, sondern heilige Brüder, heilige Schwestern sind Teil dieses göttlichen Tempels. Und das Wort heilig, das ist schon ein Hinweis darauf, auf den Seelenzustand dieser Seelen, auf ihr Leben, wie es sein muss, auf ihr Reden und ihr Handeln. Es weist auf ihr Herz hin, Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Und Gott selbst nimmt diese lebendigen Steine und baut sein Haus, sein Tempel. Und Haus im Urtext hat auch die Bedeutung von Familie. Er baut seine göttliche Familie. Das sind seine Kinder. Das ist sein Volk. Es ist seine Gemeinde. Und das wird bestätigt in 1. Timotheus 3, Vers 15, damit du weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist. Also hier haben wir auch wieder den Namen Gemeinde Gottes. Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Ein Haus, das Gott selbst baut. Das feststeht, heißt es, das sich nicht beirren lässt, nicht durch Wind hin und her getrieben wird. Nicht ein Pfeiler und eine Grundfeste, sondern der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit, der Gott die Wahrheit anvertraut hat, die die Wahrheit, die göttliche bewahrt, sie mitteilt anderen Menschen, die da zu finden ist. Eine Gemeinde, die einzigartig ist, die herrlich ist, die göttlichen Ursprungs ist. Und David und viele andere haben hunderte, tausende Jahre vorher gesehen, was Gott vorhat. Was er vorhat, was er bauen will, dass ein Erlöser kommen wird, der seine Gemeinde bauen wird. Und sie haben sich so gesehnt, das erleben zu dürfen und konnten es nicht. Liebe Seele, wie herrlich und wie wertvoll ist dir das Haus Gottes. Dass wir doch ausrufen könnten, ich will bleiben im Hause des Herrn. Überwältigt von diesem göttlichen Licht, von dieser Wahrheit, von Gottes Gegenwart, wo die reine Wahrheit verkündigt werden könnte. Ich will nicht belogen werden, dass mir irgendwelche Menschen irgendetwas erzählen und Versprechungen machen. Ich möchte die Wahrheit hören. Und Gott ist Wahrheit. Er ist der Einzige, der wirklich ehrlich ist zu uns und uns führt und leitet, zu uns redet. Und hier soll der Ort sein, wo die Wahrheit verkündigt wird. Und ob es Menschen heute gefällt oder nicht, dass hier der Ort ist, wo ihnen ein Spiegel vor die Seele gestellt wird. Hier der Ort ist, wo sie sich im Licht Gottes sehen, wie sie sind und wie Gott sie haben möchte. Dass hier der Ort ist, wo man Hilfe für seine Seele findet und auch bekommt. Sie sucht und findet, hier der Ort ist, wo die Augen und die Herzen auf Christus gelenkt werden. Dass hier Heil gefunden wird, man hier auch Ausrichtung und Wegweisung empfängt. Hier will ich bleiben.
Ich will bleiben im Hause des Herrn mein Leben lang. Es gibt keinen besseren Ort wie sein Haus. Eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern, dass ich im Haus des Herrn bleiben möge, mein Leben lang zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Warum wollte David im Haus des Herrn bleiben? Was hat er da gesehen und gehört? Was hat er da erlebt, das ihn so überwältigte, dass er das ausrufen musste? David musste mit ansehen, wie Tausende von Tieren getötet wurden. Da wären bei uns ganz schnell die Tierschützer vor der Tür. Es stank nach verbranntem Fleisch, nach Weihrauch, nach Blut. Bestimmt kein Anblick, wo man so ausrufen könnte auf einmal. Aber David, er sah mehr. Er sah tiefer. Er sah die Bedeutung all dessen. Er sah, dass es ein Bild ist auf das, was zukünftig kommen sollte. Und davon zeugen doch auch die Psalmen. Dass er diese Erkenntnis erlangt hatte, diese Stiftshütte, die war so herrlich gebaut, so nach Gottes Plan und Ordnung. Da war dieser Opferaltar, die Leuchter, die Schaubrote. Und er sah das Lamm Gottes, das für der Welt Sünde sterben sollte. Er sah das Lamm Gottes, das an unserer Stelle sterben sollte. Er sah den Gnadenthron, wo jeder einmal würde vor Gott treten dürfen und können. Er sah das Haus Gottes, das erfüllt ist mit dem Heiligen Geist. Liebe Seele, was siehst du? Das ist eine wichtige und eine ernste Frage. Was siehst du? An was denkst du, wenn du Gemeinde Gottes hörst? Da sehen manche rot. Gemeinde Gottes, Haus Gottes. Was denkst du, wenn du hierher kommst? Was fühlst du, wenn du hierher kommst? Ist es für dich eine Pflichtveranstaltung? Weil man etwas von dir erwartet? Weil es vielleicht Gewohnheit ist? Was siehst du hier? Vielleicht den Uhrzeiger, der so langsam vorwärts geht. Was hörst du hier? Hörst du Worte, die du heute Abend schon wieder vergessen hast? Worte, die dich überhaupt nicht interessiert haben? Was erlebst du hier? Ist das ein Ort, um die Verwandten und Freunde zu treffen, wenigstens einmal in der Woche? Oder siehst du tiefer? Siehst du das Haus Gottes? Gott selbst. In seiner Gemeinde ist Gott gegenwärtig. Es ist das Volk seines Bundes. Hier redet er durch sein Wort, durch den Heiligen Geist. Hier will er wirken und arbeiten an einem jeden Herz, ganz persönlich. Hier steigen Gebete seiner Kinder empor. Gebete, die gehört werden und die erhört werden. Hier wird er gepriesen, hier herrscht der Friede Gottes. Gemeinde Gottes ist heiliger Boden. Und wir als Kinder Gottes, das bedeutet nicht, dass wir mit ernstesten Gesichtern umherlaufen müssten. Wir können freudig sein, wir haben allen Grund zur Freude, wir haben die größte Freude. Es dürft keine Menschen geben, die glücklicher sind wie wir. Und doch auf der anderen Seite das Bewusstsein, wir sind in der Gegenwart Gottes. Es ist heiliger Boden, Gemeinde Gottes. David, der wollte die schönen Gottesdienste schauen. Es waren keine oberflächlichen Veranstaltungen, keine Vergnügungen. Ihm ging es nicht darum, mal etwas Neues zu sehen oder irgendwie unterhalten zu werden. Er wollte Gott erleben. Er wollte die Gegenwart Gottes spüren. Da wollte er nicht mehr weg. Er war so gesegnet hier. Er sah die Sänger, wie sie den Herrn lobten im Gesang. Er sah die Priester, die pflichtbewusst ihren Dienst taten. Alles war unter der Führung und Leitung Gottes. Es war so eine Harmonie. Und sein Herz erfreute sich. Das machte ihn so glücklich. Hier will ich bleiben.
Ich dachte an Pfingsten, an die Gemeinde, die erste Gemeinde, wie man so sagt. Und es heißt, dass sie waren einmütig beieinander, ein Herz und eine Seele. Egal, wer man war, ob jung oder alt, reich oder arm, groß oder klein, jeder war willkommen. Und sie bildeten diese Gemeinde, bildeten diesen Tempel Gottes. Und jetzt, wenn wir auf dieses Bild schauen, der ersten Gemeinde, wenn wir darüber lesen, wie geht es uns da? Ist nicht auch dieses, wir betrachten das und sagen, es war so herrlich und schön. Dieses Sehnen, wenn es doch auch heute so sein könnte, oder? Wenn es doch heute so sein könnte, wir betrachten ihren Gottesdienst. Wie sie diesen Tempel bildeten, zusammengefügt durch den Heiligen Geist. Arbeiten miteinander, füreinander, im Dienst füreinander und miteinander. Etwas, was noch nie da gewesen war. Es war die Zeit der Römer, Intrigen. Man arbeitete gegeneinander. Da gab es kein Miteinander und Füreinander. Etwas Neues, das Gott geschaffen hat, aber alle gemeinsam für Christus. Und es war so herrlich anzuschauen, so herrlich mitzuerleben, zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn und sein Tempel zu betrachten. Die Gemeinde, sie war schon was Besonderes, aber die Gemeinde Gottes, Haus Gottes, ist immer noch das Gleiche. Hier ist immer noch Gott gegenwärtig. Hier brennt immer noch das göttliche Feuer. Es ist die gleiche Wahrheit, die verkündigt wird. Hier findet man immer noch Schutz und Geborgenheit und Trost und Zuflucht. Hier redet Gott, dass wir doch tiefer sehen möchten und uns am Haus Gottes erfreuen könnten. Eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern, dass ich im Haus des Herrn bleiben möge, mein Leben lang zu schauen, die schönen Gottesdienste und sein Tempel zu betrachten. Es geht nicht darum, von außen etwas zu betrachten, sondern etwas zu erleben. Christus und die Gemeinde zu betrachten. Braut und Bräutigam, wie sie miteinander umgehen, mit was für einer Liebe sie einander begegnen. Was da für eine Liebe herrscht, dieses Geheimnis zu untersuchen, heißt es im Wort Gottes, darüber nachzudenken, sich daran zu erfreuen, zu erleben, wie freundlich der Herr ist, den Trost zu erleben, die Freundlichkeit des Herrn, in der Schwäche ermutigt zu werden, in Krankheit gesund zu werden, Heil für die Seele zu erlangen. Dort will ich Die Hoffnung für alle sagt so, dort will ich erfahren, wie freundlich der Herr ist und still nachdenken in seinem Tempel. Hier, Haus Gottes, wo man zur Ruhe kommt, wo man nachdenken kann, wo man seine Gedanken vor Gott ordnen kann, wo man Pläne machen kann, sie vor Gott ausbreiten kann. Herr, weise mir du den Weg, den ich gehen soll. Sich leiten lässt in all den Entscheidungen. Haus Gottes ist kein Ort. Haus Gottes ist eine Erfahrung. Wir müssen Haus Gottes nicht irgendwo besuchen. Wir müssen Haus Gottes erleben mit unserem Herzen. Wenn wir einmal wirklich die Gemeinde Gottes erkannt und erfahren haben, da wollen wir nicht mehr weg. Da wollen wir bleiben. Ich will bleiben
im Haus des Herrn. Und der Psalmist sagt ja im 23. Psalm im letzten Vers, nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Oder im 26. Psalm, Vers 8, Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses und den Ort, der deine Ehre wohnt. Ich habe so lieb die Stätte deines Hauses. Liebe Seele, liebst du auch die Stätte seines Hauses? Liebst du das Haus Gottes, die Gemeinde Gottes? Liebst du Gott? Liebst du die Gottesdienste? Liebst du das Wort Gottes? Liebst du es, davon zu hören? Liebst du es, Gott im Gebet sich zu nahen, mit Gott zu reden? Liebst du es, dein ganzes Leben nach seinem Wort auszurichten? Was ist da, wo ein Gegeneinander zu spüren ist, wo vielleicht Misstrauen ist, Parteiwesen, Unzufriedenheit, Unbarmherzigkeit, Lieblosigkeit? Da kann Gott doch nicht wohnen. Da kann er nicht bleiben. Das ist nicht Haus Gottes, das ist nicht sein Wesen, nicht seine Art. Wenn wir wollen, dass auch unser Haus Gottes ist und bleibt, dann tragen auch wir eine Verantwortung, einander in Liebe zu begegnen, die Boten Gottes auf den Gebetshänden zu tragen, als Boten immer wieder aus Gottes Wort zu schöpfen und sich leiten zu lassen, einander füreinander da zu sein, ein heiliges Leben zu führen. Und eine Liebe, die da herrschen muss, soll, eine Liebe, die da herrscht, dass man sagen muss, hier will ich nicht weg, hier will ich bleiben. Weil diese Liebe so wohltut dem Herzen, so tröstet, so erquickt und erlabt. Und auch Menschen, die kommen und Besucher, die werden spüren, werden Gott auch erleben und werden sagen müssen, wahrlich, der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Hier ist nichts anderes als das Haus Gottes und die Pforte des Himmels. Das doch so sein möchte. Auch in diesem Haus. David, er wollte im Haus Gottes bleiben. Nun, bleiben kann man nur irgendwo, wo man auch ist. Und die Frage ist ja eigentlich, wie kommt man denn hinein? Wie bekommt man denn Zugang zu diesem Haus Gottes? Jeder Mensch ist eingeladen. Egal, wie sündig man ist, es gibt eine Möglichkeit für einen jeden Menschen, und das will ich nochmal separat betonen, für einen jeden Menschen, egal wer er ist und wie er ist. Und das andere, was ich betonen will, es gibt auch nur eine einzige Möglichkeit. Wie uns gesungen wurde, es gibt viele Straßen, aber nur einer, der in die ewige Seligkeit führt. Ein Weg, der zu Gott führt, und der geht über Christus. Eine Erfahrung ist wichtig. In Psalm 87, Vers 5 heißt es, Psalm 87, Vers 5, aber von Zion wird man sagen, Mann für Mann ist in ihr geboren und der Höchste selbst wird sie befestigen. Zion, der Berg Gottes, Stadt Gottes, Gemeinde Gottes, Haus Gottes, man wird von ihr sagen und man sagt heute zu ihr so, Mann für Mann ist in ihr geboren. Wer also Teil dieses Hauses Gottes sein möchte, muss hineingeboren sein. Nicht hier in diesem Haus, in diesem geistlichen Haus. Und wie wird man geboren? Indem man glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und jetzt könnten wir sagen, ja, das glauben wir doch alle. Natürlich, viele glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, aber das ist nicht der echte Glaube, um den es hier geht. Wahrer Glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, das bedeutet, sich selbst auch zu erkennen, zu erkennen, in meinem Leben ist Sünde, ich entspreche dem nicht, was Gott haben möchte. Ich brauche Hilfe, ich brauche eine Erlösung, ich muss befreit werden, zu erkennen, dass diese Erlösung nur bei Christus zu finden ist, zu ihm zu kommen, vor ihm niederzufallen, Gott um Vergebung zu bitten, sich vergeben zu lassen und dann ein heiliges Leben zu führen, wie Gott es haben möchte, nach seinem Maßstab. Das ist Glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Dann leben wir danach, wie Gott es in seinem Wort auch gesagt hat. Und dann werden wir Teil dieser Familie, tragen nicht nur den Namen, sondern wir sind wirklich Teil dieser Familie. Und dann gilt es auch, dem Wort Gottes nachzukommen. 1. Johannes 5, Vers 1 heißt es, jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Wer also Christus liebt, liebt Gott. Wer Gott liebt, liebt alle, die aus ihm auch geboren sind. Also was für eine Liebe muss da untereinander herrschen, wo man sich gegenseitig herzlich lieb hat und Christus lieb hat. Wollen wir da weg, wo diese Liebe herrscht? Wollen wir da nicht bleiben? Und es ist doch so ein Vorrecht, bleiben zu dürfen, dass man einen nicht wegschickt, dass man nicht wieder gehen muss, sondern man darf bleiben. Man kann bleiben. Gott erwartet und wünscht sich, dass wir bleiben, dass wir nicht verlassen. Und dann gehen wir hierhin und dorthin, überall, wo es uns passt, wo es nach eigenen Vorstellungen läuft. Er wünscht von seiner Seite, dass wir im Haus Gottes bleiben möchten. Und der Hebräerbriefschreiber hat gesagt, wir lasen vorher, sein Haus sind wir, wenn wir die Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Bis zum Ende. Ich will noch einen kleinen Schritt weitergehen und jetzt wird es richtig persönlich. Ich will zwei Bibelstellen lesen. 1. Korinther 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Kapitel 6, Vers 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Also hier nochmal einen Schritt weiter. Gott sagt, du und ich, wir sind der Tempel Gottes. Wir sind Haus Gottes. Also einmal Haus Gottes ist seine Gemeinde, wo er wohnt. Und diese Gemeinde bildet sich aus lauter Seelen, die jeder für sich Haus Gottes ist, wo Gott wohnt. Und jetzt können wir den Vers umdrehen, als ob Gott selbst ausruft, ich will bleiben im Hause des Herrn immer da. Ich, der Herr, will im Haus Gottes in dir, in mir bleiben, für immer. Da will ich wohnen. Liebe Seele, wohnt Gott in deiner Seele? Wohnt Gott in dir? Bist du ein Tempel Gottes? Bist du persönlich Haus Gottes, wo Gott wohnt, wo er redet zu deinem Herzen, wo er wirkt und arbeitet, wo er dich gestaltet? Der Herr, er möchte so gern den schönen Gottesdienst sehen und will diesen Tempel betrachten. Liebe Seele, was sieht Gott bei dir? Kann er da wohnen bleiben? Mit was beschäftigst du dich? Was hast du für Gedanken? Was ist dir wichtig in deinem Leben? Kann Gott bleiben das Leben lang oder muss er sich zurückziehen? Muss er sich zurückziehen, weil der Tempel entweiht, befleckt, verunstaltet wurde? weil vielleicht sein Thron herausgerissen wurde, auf die Seite geschoben wurde, andere Dinge Zugang gefunden haben, die ihn verdrängt haben, unheilige Dinge Einzug erhalten, dass du doch Haus Gottes wärst und Gott in dir wohnen bleiben könnte. Wenn der Herr in uns wohnen bleiben soll und wir Haus Gottes bleiben wollen, und das gehört dazu, zueinander, das sind auch Bedingungen zu erfüllen. Einmal heißt es, dein Wort ist eine rechte Lehre, Heiligkeit ist die Zierde deines Hauses, o Herr, ewiglich. Wenn das Haus heilig ist, dann müssen auch die Bewohner heilig sein, die dieses Haus bilden, ein heiliges Leben führen. Hier ist man Gottes Wort gehorsam. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Sondern wer aus Gott geboren ist, der bewahrt sich selbst. Und der Böse tastet ihn nicht an, sich selbst zu bewahren, nicht sündigen, nach Gott fragen, danach sein Leben ausrichten. David, er hatte nicht nur so einen Wunsch, den man so von sich gibt. Das war sein tiefstes Herzensverlangen. Er hatte so diesen Entschluss gefasst, so wie Josua, der vor dem Volk stand und sagte, welchen Göttern wollt ihr dienen? Den Göttern drüben auf der anderen Seite des Stroms oder den Göttern der Amoriter, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Haben wir auch diesen festen Entschluss gefasst? Oder sagen wir, wenn es anders läuft, wie ich mir das in meinem Leben vorstelle, dann werfe ich alles über Bord. Und dann stellt sich die Frage, ob es überhaupt einen Gott gibt, dass man doch bleiben möchte. Und nicht nur ich, mein ganzes Haus. Haben wir diesen Wunsch auch für unsere Kinder? Ich habe so überlegt, ist es nicht egal, was mein Kind mal wird? Ob er Ingenieur wird oder Kfz-Mechaniker oder Bauarbeiter? Ist es nicht egal, ob er mal ein großes Gehalt einstreichen wird oder ob er so arm ist, dass man ihn unterstützen müsste? Ist es nicht egal, ob er eine Villa hat oder im 12. Stock in einer Mietwohnung lebt? Eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich so gern, dass meine Kinder bleiben möchten im Hause des Herrn immer da. Oh, manch einer hat doch verlassen, ist nicht geblieben. Aus den unterschiedlichsten Gründen, dass unsere Gebete ihnen nachgehen möchten. Dass meine Kinder im Hause des Herrn bleiben mögen. Und dann werden wir mit unseren Kindern darüber reden, über den Tempel Gottes, über die Gemeinde Gottes, über den Besitzer dieser Gemeinde, dass sie ihn erkennen möchten, dass sie ihn erleben möchten, dass sie ihn spüren möchten. Dann werden wir uns Zeit nehmen für Andachten mit unseren Kindern. Dann werden wir uns Zeit nehmen, mit ihnen gemeinsam zu beten, für sie zu beten. Dann ist es uns wichtig, weil es doch unser einzigster Wunsch ist, unser größter Wunsch für unsere Kinder. Was ist dir so wichtig für deine Kinder? Für immer. Jesus sagt, ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Fels will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreichs sollen sie nicht überwältigen. Das Haus Gottes wird ewig stehen. Wie herrlich. Es gibt so viele Häuser, die gebaut werden, die wieder zerstört werden. Und wenn sie nicht zerstört werden, dann zerfallen sie. Und alle Häuser zerfallen, auch Reiche dieser Erde zerfallen. Aber nicht das Haus Gottes. Auch wenn hier die größten Anstrengungen unternommen werden, die Höllenmacht gegen sie kämpft, um sie zu vernichten, sie wird bleiben alle Ewigkeit. Weil Gott sie gebaut hat und Gott sie immer noch baut. Und sie ist gegründet auf den Fels Jesus Christus. Er ist ihr Erbauer, er ist ihr Erhalter, er ist ihr Fundament und ihr Grund und Boden. Sein Eigentum. Und niemand kann sie aus seiner Hand reißen. Auch die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Das Haus Gottes. Zum Schluss. Wer im Haus Gottes bleibt, der wird durch diese kraftvolle Speise, die ihm dort dargereicht wird, wachsen. Ist es vielleicht am Anfang Milch, die man als Kleinkind braucht, so wird man irgendwann mal feste Speise brauchen. Man wird heranwachsen zu Männern und Frauen Gottes, zu Menschen, die Gott, denen Gott wichtig ist, die nach Gottes Wort leben, die Gott gebrauchen kann, die er einsetzen kann, die da sind für Gott, die im Dienst für Gott stehen, die auch Verantwortung fühlen für diese Gemeinde. Auch wenn Gott es ist, der sie baut, so will er doch auch Menschen gebrauchen, die durch ihr heiliges Leben dazu beitragen, dass dieses Haus heilig bleibt. Und ein jeder eine Säule werden möchte im Haus Gottes, wo man einmal feststeht, aber auch feststeht, wenn andere sich anlehnen und daran festhalten. Offenbarung 3, Vers 12 heißt es, wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen und er wird nie mehr hinausgehen. Kann Gott uns zu so einer Säule machen? Ich will auf in den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus und meinen neuen Namen. Eine Säule im Tempel Gottes. Gott braucht nicht Menschen, die kommen. Gott braucht Menschen, die bleiben, mit denen er bauen kann, seine Gemeinde. Eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern, dass ich im Hause des Herrn bleiben möge, mein Leben lang zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Liebe Seele, wie steht es mit dir? Bist du im Haus Gottes? Bist du selber Haus Gottes? Lebt Gott in dir? Wenn ja, dass doch dieser Wunsch unser größter sein möchte, zu bleiben. Und wir diese Bitte auch immer wieder im Gebet vor Gott bringen, Herr, lass mich bleiben in deinem Haus, dass er uns segnen könnte, das Gelingen dazu gibt, dass er uns beistehen möchte jeden Tag aufs Neue. Und wenn du nicht im Haus Gottes bist, dass du kommen möchtest, du kannst Teil davon werden durch Jesus Christus, dass du suchst, hineingeboren zu werden in das Haus Gottes, wo du glücklich wirst, wo du Frieden findest, wo du alles findest, wonach sich deine Seele tief innen sehnt. Und wenn du hier Haus Gottes bist und Teil des Hauses Gottes, dann wirst du auch in Ewigkeit Teil des Hauses Gottes bleiben. Amen.